Einen schönen guten Morgen, Entschuldigung, muss hier gerade noch die Technik fit machen. Ja, das ist unser Predigtthema, auch heute Morgen der Name Jesus. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Wir haben ja schon verschiedene Sonntage uns mit dem Namen Jesus beschäftigt und festgestellt, dass der Name Jesus uns gegeben ist von Jesus selbst, damit wir in diesem seinen Namen handeln. Wir haben festgestellt, dass es im Alten Testament sehr viel Betonung gab auf den Namen des Herrn oder auf den Namen Gottes. Das Volk Israel hatte unter anderem die Aufgabe, den Namen des Herrn bekannt zu machen in der ganzen Welt. Das haben sie nicht getan. Wenn sie ins Ausland gegangen sind, was nicht sehr oft war, dann war es mit dem Panzer. Ja, dann haben sie Krieg geführt mit den Nachbarn, denkbar ungünstige Konstellationen, um dann den Namen des Herrn zu verkündigen. So, von daher, dieses Bekanntmachen des Namens, in dem Menschen gerettet werden können, und die Apostelgeschichte ist noch deutlicher, die sagt, es ist den Menschen unter dem Himmel kein anderer Name gegeben, in dem sie gerettet werden müssen. Das macht für uns deutlich, wie dringlich und ehrbar und vornehm diese Aufgabe ist, und eigentlich steht sie über allen anderen Aufgaben, die wir als Kinder Gottes mit in unseren oder auf unseren Weg erhalten haben, nämlich den Namen Jesus bekannt zu machen. Und wir werden, so wie wir es schon gehört haben aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Philippus, der hinabging nach Samaria, und das ist vielleicht bei der Lesung nicht so deutlich geworden, Philippus, es war die erste Verfolgung, er ging nach Samaria und er predigte dort das Evangelium von Christus, das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesus. Es gibt also ein Evangelium vom Namen Jesus. Und offensichtlich war es das Normalste in der Welt, als die Apostel und Jünger und Nachfolgerinnen von Jesus damals in der ersten Gemeinde und auch in den nachfolgenden Gemeinden unterwegs war, dass für sie das Evangelium vom Namen Jesus, das war das Evangelium, das sie kannten. Es war auch das Evangelium vom Reich Gottes, das ja Jesus selbst gepredigt hat, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Philippus hat also den Namen Jesus offenbar gemacht. Und dass dieser Name Jesus oder der Name des Herrn nicht einfach nur etwas ist, was wir formelhaft verwenden im Gebet, dass wir praktisch am Ende eines jeden Gebetes dann noch sagen, im Namen Jesus. Und damit wäre dann praktisch erfüllt, dass wir im Namen Jesus gebetet haben, das greift sicher zu kurz. Alles Formelhafte in unserer Religionsausübung, ich nenne es mal so, obwohl das für den christlichen Glauben schon fast eine Beleidigung ist, aber ihr versteht, was ich meine. Also in dem Ausüben unserer Frömmigkeit, unseres Glaubens, alles Formelhafte hat darin überhaupt nichts verloren, weil es tot ist, weil es leblos ist, weil es auch nichts Lebendiges hervorbringt. Wie machtvoll dieser Name des Herrn ist, das wussten schon die Menschen im Alten Testament. Da wurde der Name des Herrn auf einzelne Menschen gelegt, auf ganze Familien gelegt, zum Schutz. Der Name des Herrn mache dich unangreifbar, Psalm 20. Und David, der gegen den Goliath losstürmt, diese Kampfmaschine hoch aufgerüstet mit Schild, Schwert, Speer und was es damals an Waffen gab und auch noch riesig groß und stark, so der dann dem Goliath begegnet und sagte, du kommst zu mir mit Schwert und Schild, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und für David war völlig klar, Das war auch nicht einfach nur ein Zusatz oder um zu bekunden, welche Religionsgemeinschaft er anhängt, nämlich den Hebräern, die an Jahwe, den Gott Israels, glauben, sondern es war für ihn bekannt, er, der ja die Schriften auch kannte, selbst viele Psalmen geschrieben hat, meine Hilfe steht in dem Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und liebe Brüder und Schwestern, so ist es auch bei uns, allein der Name des Herrn hat schon Rettung, Heil, Befreiung und all die vielen anderen Wunder und Herrlichkeitswerke Gottes in sich selbst vereint. Römer 10, 13, denn wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wenn du mal wieder mit einem Bekannten oder einer Bekannten oder mit deinem Nachbarn oder deiner Frau oder deinen Kindern oder deinen Eltern oder wie auch immer sprichst, dann sei mutig. So wie unsere Fußballspieler. Danke, Johanna, für dieses Zeugnis. Ich habe einige Presseberichte dazu gelesen. Und es ist wie immer, wenn der Name Jesus irgendwo auftaucht, dann gibt es die, die sagen, ja, Halleluja, schön, dass da jemand das in der Öffentlichkeit tut. Und dann gibt es natürlich auch die anderen, die sagen, das ist ja furchtbar. Die christlichen Fundamentalisten versuchen, Deutschland zu übernehmen. Bald werden sie die Regierung stürzen. Es fängt schon an. Und das im Fernsehen zu bester Sendezeit. Ja, so ähnlicher Quatsch wird da tatsächlich geschrieben. So, und da wird eben sofort dann eben allein die Glaubensbekundung in der Öffentlichkeit ist so ungewöhnlich geworden, dass man dann sofort einem extremen Lager zugeordnet wird. Und liebe Freunde, in dem Augenblick, wo wir den Namen Jesus in den Mund nehmen, machen wir natürlich völlig klar, zu wem wir gehören. Wir gehören zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Zu dem, der sagt, von dem es heißt, er ist der Herr, der Herren und der König, der Könige. Und es ist überhaupt nichts Anrüchiges daran, den Namen Jesus in aller Öffentlichkeit zu sagen. Was ich dir aber sagen wollte, wenn du mit einem Freund oder Freundin oder Verwandtschaft oder wie auch immer mal wieder zusammen bist und dieser Mensch ist noch nicht gläubig an Jesus, dann sag, ich habe hier heute noch ein Anliegen, bevor du wieder nach Hause gehst oder von hier aufbrichst oder bevor ich zu meiner S-Bahn gehe. Ich möchte gemeinsam mit dir den Namen des Herrn anrufen. Für die Leute ist das was Unerhörtes und auch was höchst Erstaunliches und wahrscheinlich etwas, wenn sie keine Christenmenschen sind, etwas, was sie in dieser Bewusstheit noch nie getan haben. Aber das Wort Gottes sagt, wer den Namen des Herrn anruft, so in dem Augenblick, wo du jemanden dazu bringst, dass er bereit ist zu sagen, ja, ich bin bereit, mit dir den Namen des Herrn anzurufen. Ich erinnere mich hier in München, ich war in einer Gemeinde und hatte dort einen Dienst in der Gemeinde, ist schon ein paar Jahre her und ich war eingeteilt in einem, es war eine größere Konferenz gewesen, ich war eingeteilt für den Bereich Ordnung und Sicherheit und auch Seelsorge, um dann auch mit Menschen zu beten, die ein Anliegen hatten. Und dann wurde ein Mann zu mir gebracht, der mir schon während der Verkündigung aufgefallen war, dass er sehr unruhig war, dieser Mensch. Auf jeden Fall kam der dann am Ende des Gottesdienstes, als die Möglichkeit angeboten wurde für Gebet, kam er zu mir dann direkt. Es waren noch andere da, zu denen er hätte gehen können. Er kam zu mir und er erzählte mir dann eine ganz wilde Geschichte, an was er glaubt. Und das war, um es mal, ich will das nicht wiederholen, um es mal ganz kurz zu fassen, eine Zusammenfassung von Spiritismus in unterschiedlichster Ausprägung. Okay, stand er also vor mir. Und was er da alles erlebt hat mit den Geistern, die er da angerufen hat. Und ich habe ihn einfach mal reden lassen. Und dann sagte ich zu ihm, weil ich wusste um die Vollmacht, die ich habe im Namen Jesus. Jesus sagte, ich gebe euch Vollmacht, um auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und an anderer Stelle sagt er, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Die, die am meisten im christlichen Lager Die, die im christlichen Lager am meisten gegen Zeichen und Wunder sprechen, das sind die, die nie Zeichen und Wunder erleben. Obwohl es klipp und klar im Wort Gottes drinsteht. Und Jesus sagt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Wagen Sie es, sich hinzustellen und dem Wort Gottes zu widersprechen und zu sagen, das ist nicht für uns. Was war dann mit Philippus? Und viele unreine Geister fuhren aus, viele wurden geheilt. Es war große Freude in jener Stadt, Apostelgeschichte 8. Wir kommen noch dazu im Detail. Zurück zu dem Mann da, in dem Gottesdienst. Habe ich ihn ausreden lassen und dann in dem Bewusstsein um die Autorität, die Jesus uns gegeben hat, habe ich gesagt, einen Moment. Habe gesagt, du glaubst an einen bestimmten Gott, das hatte er mir dargelegt. Habe gesagt, ich glaube an Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Habe ich gesagt, jetzt lass es uns doch so machen. Du rufst deinen Gott an und ich rufe den Namen des Herrn an. Und dann werden wir sehen, was passiert. War am Ende vom Gottesdienst, wir waren also separat, es war nicht vor allen Menschen, sondern es war einfach separat. Und er hat ein bisschen vertutzt geguckt, weil das war ihm offensichtlich fremd, diese Vorgehensweise. Und dann habe ich gesagt, das ist wahrscheinlich ungewohnt für dich, am besten ich fange an. War natürlich ganz bewusst. Und er hat zugestimmt, hat genickt, hat gesagt, ja, ist in Ordnung. Habe ich ihm einfach meine Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, im Namen Jesus. Er hat mich total angeschaut, man hat gesehen, es war eine Verwandlung in seinem Gesicht. Und dann habe ich weitergesprochen, im Namen Jesus nehme ich Vollmacht über diese unreinen Geister, die diesen Mann verwirren. Fahrt aus und weicht von ihm jetzt im Namen Jesus. Er hat mich angeschaut und habe gesagt, möchtest du Jesus in dein Herz bitten? Und er sagte, ja, unbedingt. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Vorher hat er ganz anders geredet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er hat an diesem Abend den Namen des Herrn angerufen, hat sein Leben in die Hände von Jesus gelegt. Jesus ist in sein Herz eingezogen. Das ist das, was passiert, wenn jemand den Namen des Herrn anruft. So, deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, mit Menschen zu reden über das Evangelium, aber ein Unterschied ist, wenn wir mit Menschen sprechen, dann reden wir, der Herr kann mitwirken, er möchte mitwirken und wenn wir Worte sprechen, die mit der Bibel übereinstimmen, dann wird er auch mitwirken. Aber dann ist es doch nochmal eine andere Liga, sage ich, in dem Augenblick, wo wir mit jemandem beten. In dem Augenblick, wo ich, sage ich mal, mit ihm, wie heißt du? Josef, danke Josef. In dem Augenblick, wo ich mit dem Josef bete, da ist es nicht nur so, dass der Josef und ich in Beziehung treten in unserer Begegnung, sondern durch das Gebet lade ich den Herrn ein, den Heiligen Geist ein, Gott, den Vater ein, die ganze Fülle Gottes lade ich ein durch mein Gebet, dass nicht nur wir beide in Beziehung zueinander treten, sondern dass Gott in dieses Geschehnis hineinkommt. Deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, betet mit Menschen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, deswegen die Einleitung, ruf den Namen des Herrn an. Du kannst auch sagen, ich möchte einfach heute, ich habe diesen Impuls, wir brauchen da keine Sondergenehmigung dafür, sondern ich möchte einfach den Namen des Herrn auf dein Leben legen, den Namen Jesus. Und dann tust du das und betest im Namen Jesus. Ja, also Goliath wurde geschlagen, weil David den Namen des Herrn angerufen hat. Psalm 91 macht klar, ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Also der Name des Herrn hat eine nicht zu überschätzende Bedeutung. Die erste Gemeinde hat so gebetet, als die erste Verfolgung aufkam, die Apostel ins Gefängnis geworfen wurden. Wir gehen da auch noch mehr ins Detail. Kam die Gemeinde zusammen und was war ihre Antwort auf Verfolgung? Dass sie beten. Was beten sie? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen. Sie sollten nicht mehr den Namen Jesus in der Öffentlichkeit verwenden. Sieh an ihre Drohungen. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wir können ja viel diskutieren, aber Zeichen und Wunder im Namen deines heiligen Knechtes Jesus, die haben niemals aufgehört, weil Jesus derselbe ist, gestern und heute und in alle Ewigkeit. So, deswegen lasst euch nicht belügen von denen, die der Bibel widerstehen. Der Name Jesus gehört immer noch uns. Und Jesus ist derselbe und er tut die gleichen Werke heute, wie er sie vor 2000 Jahren getan hat, als er hier auf der Erde war. Und das wusste die erste Gemeinde. Und sie wusste um die Bedeutung, dass Gott sich offenbart durch Jesus und insbesondere durch Zeichen und Wunder und Heilungen im Namen Jesus. Für sie war auch von ihrem theologischen Verständnis klar, hier aus Johannes Kapitel 20, viele andere Zeichen nun zwar hat Jesus vor den Jüngern getan, die nicht geschrieben sind in diesem Buch, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Natürlich steht der Name für die Person, die dahinter ist. Und trotzdem ist es auffällig, dass das ganze Alte und Neue Testament durchzogen ist von dieser Formulierung in seinem Namen. Dass ihr, das ist das Gebot, das ich euch gebe, dass ihr glaubt an den Namen Jesus. 1. Johannes Kapitel 3. Also wir sollten mit diesem Namen in die Öffentlichkeit gehen. Wir sollten ihn nennen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Weiter ein Beleg dafür, wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird, in meinem Namen nimmt er mich auf. Jesus macht klar, sein Name und er sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist keine religiöse Floskel. Es ist nicht einfach nur ein Gebetsanhang, den man am Ende zur Vollständigkeit noch hinzufügt. Sondern der Name des Herrn hat eine solche Bedeutung und Kraft und Fülle und Lebendigkeit, dass allein der Name des Herrn ausreicht, um Zeichen und Wunder und Heilungen hervorzubringen. Das schauen wir uns später noch im Detail an. Für den Namen sind sie hinausgegangen. Warum schreibt Johannes so etwas? Warum schreibt er nicht, für Jesus sind sie hinausgegangen, für das Evangelium sind sie hinausgegangen? Weil er Jesus kennt, will ich ihn erretten. Weil er Jahwe kennt, nein, weil er den Namen des Herrn kennt. Von Abraham ist es genannt, ist ja immer wichtig in der Bibel, wann kommt etwas zum ersten Mal vor in der Bibel? Und dort rief er den Namen des Herrn an. Die allererste Situation, wo Abraham den Namen des Herrn anrief. Also auch nicht, er rief Jahwe an oder El Elohim oder El Shaddai oder El Adonai, was irgendein hebräischer Name. Nein, er rief den Namen des Herrn an. Also das muss uns nachdenklich machen, wie eindringlich diese Formulierung uns vorgestellt wird, dass wir an den Namen des Herrn glauben. Dass wir in seinem Namen Vollmacht haben, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen. So bedeutungsvoll war dieser Name, dass das entsprechend Lukas in der Apostelgeschichte so formuliert. Also sein Name ist Schlüssel zu unserer Vollmacht. Das hatten wir schon mal gelesen, ich lese es trotzdem nochmal vor. Und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Warum alles im Namen Jesus, weil es uns bewusst machen soll, wenn wir reden im Namen Jesus, wenn wir handeln im Namen Jesus, dass Jesus präsent ist. Das ist keine religiöse Formel, sondern wir machen uns bewusst, ich tue das und der Herr ist da, mit seiner ganzen Autorität, mit seinen Ressourcen. Ich tue das und der Herr wirkt mit. Also durch den Namen Jesus mache ich deutlich, ich habe Zugang zu seinen Ressourcen. Durch den Namen Jesus, auch gerade wenn ich ihn laut ausspreche, das muss ja nicht sein, ich kann es auch still tun, dass ich im Namen Jesus handle. Aber dadurch, wenn ich ihn laut ausspreche, mache ich der unsichtbaren Welt bewusst, ich komme hier nicht in meine Autorität, sondern ich komme in der Autorität des Namens Jesus. Und im nächsten Vers hier, der aufgeschrieben ist aus Römer Kapitel 5, Vers 17, da wird uns deutlich gemacht, warum wir alles in Wort oder Werk im Namen Jesus tun sollen. Hier heißt es, wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat. Das ist Adam. Adam hat übertreten, weil Adam gestorben ist, kam Tod in diese Welt und Tod hat geherrscht in dieser Welt. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, der Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit, das ist Jesus, der in die Welt kam. Durch Mose kam das Gesetz und durch Jesus Christus kamen Gnade und Wahrheit. Johannes Kapitel 1, Vers 17. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Über wen und was sollen wir denn nun herrschen? Vorschläge? Das ist schon wichtig. Gott hatte Adam und Eva in den Garten gesetzt, damit sie herrschen. Haben sie geherrscht? Am Anfang schon. Und dann haben sie die Herrschaft abgegeben an den Verräter, an die Schlange, an Satan. Und seitdem, das macht die Bibel eindeutig und vollkommen klar, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, Satan ist der Gott dieser Welt. Und man muss kein Prophet sein, um festzustellen, wenn man in die Welt schaut, ja, die Finsternis regiert. Deswegen ist ja unser Zeugnis noch umso wichtiger. Als einmal Jesus gefragt wird von einem der Umstehenden, wo er gepredigt hat, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Gibt Jesus keine eindeutige Antwort. Er sagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und eng ist die Pforte, die zum ewigen Leben führt. Deswegen wendet alle Mühe auf, mit allem Fleiß, sucht durch diese enge Pforte einzugehen. Denn viele, ergänzte dann an anderer Stelle, werden versuchen hineinzukommen und werden es nicht vermögen. Wodurch komme ich denn durch diese enge Pforte? Indem ich alles richtig mache? Indem ich fleißig den Gottesdienst besuche? Indem ich jeden Tag bete? Indem ich die Schrift studiere? Alles hilfreich. Wer mit seinem Munde Jesus als Herrn bekennt, der ist gerettet. Und wer in seinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der ist gerecht. Wir sind, die wir Jesus bekennen und Kinder Gottes geworden sind, wir sind gerecht gemacht vor Gott. Und zwar ein für allemal. Du wirst nicht gerechter nach deinem irdischen Tod. So gerecht, wie du jetzt hier bist, das macht Jesus deutlich, das ist das ewige Leben. Wie geht's weiter? Niemand weiß es, ich ergänze. Das ist das ewige Leben. Das sollten wir schon wissen, liebe Brüder und Schwestern. Das ist das ewige Leben, dass sie dich kennen, Vater, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Oh la la, liebe Freunde, ihr müsst mehr in der Bibel lesen. Denn das ist das Wort des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus dem Munde Gottes. Und liebe Zeit, wenn wir unseren Geist nicht ernähren vom Wort Gottes, dann werden unsere eigenen menschlichen Gedanken und Gefühle überhand nehmen und die Umstände, die werden herrschen über uns, wo wir doch gesetzt sind, um worüber zu herrschen? Über die Umstände. Es geht nicht darum, über deinen Dackel zu herrschen oder über deine Ehefrau oder deinen Ehemann oder den Taxichauffeur oder den Bundeskanzler oder sonst irgendjemand. Es geht nicht darum, über Menschen zu herrschen. Nein, wir sollen herrschen über Sünde, Tod und Teufel, Umstände, Krankheit und all die anderen vielen Widrigkeiten, die sich uns entgegenstellen in diesem Leben. Wir sind gesetzt, um zu herrschen. Wie herrschen wir? Durch die Vollmacht, die Gott uns gegeben hat im Namen Jesus. Jesus offenbart seinen Jüngern ja ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob uns das jemals so klar geworden ist, was er hier seinen Jüngern sagt im Johannes Kapitel 16, noch bevor er praktisch gekreuzigt wird und in den Himmel auffährt, sagte zu seinen Jüngern: Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Er offenbart und öffnet ihnen eine völlig neue Möglichkeit. Nicht mehr ich werde für euch bitten, ihr werdet bitten in meinem Namen. Und das ist so, wie wenn ich selber bitte. Klar, im Namen Jesus bitten, das heißt stellvertretend für ihn. Wenn ich jetzt nach, sagen wir mal, USA fliegen würde und würde mich dann zum DFB, zum deutschen Fußballteam durchfragen und würde es mir tatsächlich gelingen, dann bis zum Eingang durchgelassen zu werden und würde dann tatsächlich auch noch in die Mannschaftskabine reinkommen und würde dann sagen, ich habe euch etwas mitzuteilen im Namen von Julian Nagelsmann. Dann muss ich nicht erklären, wer Julian Nagelsmann ist. Und dann würden sie mir wahrscheinlich, weil ich es so weit geschafft habe, bis in die Kabine, würden sie mir wahrscheinlich zuhören und würden sagen, der Mann kommt hier in der Autorität des Nationaltrainers. Und was er uns zu sagen hat, da hören wir mal zu und dann werden wir das auch tun. Und wenn ich dann sage, Anordnung, 2 Stunden Sondertraining, werden sie maulen, aber sie werden die 2 Stunden Sondertraining absolvieren, weil es ja im Namen von Julian Nagelsmann kommt. Und so müssen wir das auch verstehen. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Jesus stellt seine Jünger auf die gleiche Stufe, die er hat beim Vater im Himmel, was das Gebet angeht. Halleluja! Das ist doch eine gigantische Offenbarung. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern. Hab gehört, dass Open Doors hier im Gottesdienst war. Freut mich riesig, denn Open Doors hilft Christen in so vielen Ländern, wo der Name Jesus verboten ist. Es genügt schon, wenn du ihn laut sagst. Das kann dazu führen, dass du verhaftet wirst. Es kann dazu führen, dass du ermordet wirst. Es kann dazu führen, dass du aus deiner Familie ausgeschlossen wirst. Allein nur, so, für uns, die wir in diesem kulturellen Umfeld groß geworden sind, hier in Deutschland, christlich sozialisiert, sage ich mal. Ja, mit einer christlich sozialisierten Gesellschaft, wo das völlig normal ist, über den christlichen Glauben zu reden, da sehen wir vielleicht gar nicht das Außergewöhnliche darin, dass wir in der Öffentlichkeit über den Namen Jesus reden, aber es wird uns schon immer deutlicher, auch mit dieser Szene hier mit dem Fußballer Mecha, der am Mittelkreis betet und der Jonathan Tah, und dann geht das durch die Presse, weil es so außergewöhnlich ist. Ja. Kein anderer Name ist uns gegeben und deswegen auch in der ersten Gemeinde, damit möchte ich dann abschließen heute Morgen, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, nachdem sie die Apostel verhaftet hatten, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Also nicht mal reden. Vom Predigen ist da gar nicht die Rede. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Deswegen war das so wichtig, dass Paulus das schreibt im Kolosser. Alles, was ihr tut, in Wort und Werk, das alles tut im Namen Jesus, weil er von Anfang an verboten war in der Öffentlichkeit. Sogar in einem Gottesland wie Israel. Also ein gottgläubige Menschen sollte man annehmen, aber Jesus haben sie abgelehnt. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr selbst. Und welche riesige Angst die hohen Priester und Schriftgelehrten und der Hohe Rat hatten vor Jesus. Ich lese hier noch einen Vers aus Johannes Kapitel 11, Vers 47. Ist eine Situation direkt nach der Auferweckung von Lazarus, wo natürlich das ging rum in ganz Israel wie ein Lauffeuer. Dieser Jesus von Nazareth hat einen Mann auferweckt, Lazarus heißt er. Und dann heißt es hier, Vers 47, Kapitel 11, da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden noch alle an ihn glauben. Und das war die große Befürchtung auch in der Apostelgeschichte. Deswegen nie mehr reden und sich überhaupt äußern in dem Namen Jesus. Vater, wir danken dir, dass du uns den Namen Jesus geoffenbart hast. Und wir danken dir, dass Jesus in unser Leben getreten ist und uns seinen Namen gegeben hat. Im Namen Jesus sagen wir dir Dank für die vorzügliche Stellung, die du uns gegeben hast vor dem Gnadenthron Gottes, dass wir im Namen Jesus allezeit beten dürfen. Amen. Amen. Gott segne euch.